gibt es Selfies, die in eine Art Galerie gehören?
Selbstverständlich. Also wir waren gerade bei Van Gogh. Wie viele Selfies hat Van Gogh gemalt?
Und dann sehe ich, wie die Mädchen an der Ecke stehen mit dem Stab und dem Selfie. Und das ist sehr äußerlich.
Es kann auch sein, dass man einfach niemand anders zum Fotografieren hat, dass man mit sich selbst immer am freisten, also auch gnadenlosesten umgehen kann.
Wir blicken 30 Jahre zurück zur Gründung des Fachbereichs Design der Fachhochschule Potsdam und mindestens genauso lang in die Zukunft. Wie hat sich das Design in dieser Zeit entwickelt und wie könnte es weitergehen? Dieser Podcast zeigt in den von Professor Dr. Rainer Funke moderierten Gesprächen einen Ausschnitt aus der Vielfalt der Designdisziplinen an unserer Hochschule.
In dieser Folge bespricht er mit Professor Gisela Scheidler und Professor Wiebke Löper die stark bewegte Welt der Fotografie. Als Theaterfotografin für namhafte Auftraggeber und als Professorin der Anfangsjahre der FH gibt Gisela Scheidler wichtige Einblicke in die Bedeutung von Planung und analoger Fotografie. Orientierung für das aktuelle Studium und die Perspektive für die Zukunft gibt Wiebke Löper. Seit 2008 gestaltet sie an der FH die Zukunftsfähigkeit der Fotografie in einer ständig wachsenden Welt zwischen Digitalfotografie und den Alltagserscheinungen.
Welche Überraschungen in einem alten Koffer schlummern können und wie professionell man mit Smartphones fotografieren kann, all das erfahrt ihr in dieser Folge von Design 30.
Liebe Gisela Scheidler, liebe Wiebke Löper, herzlich willkommen zu unserem Podcast Design 30.
Hallo, hallo.
Wir sind ja in der glücklichen Lage heute, eine ganz lange Spanne von Fotografielehre an der Fachhochschule Potsdam zu beleuchten und zu besprechen. Vor dir, liebe Gisela, gab es nur einen Lehrauftrag. Du warst die erste Professorin für Fotografie an der Hochschule und direkt gefolgt von Wiebke. Haben wir hier den kompletten Überblick. Und in diesen 30 Jahren ist ja einiges passiert. Als wir hier anfingen, gab es keine Digitalfotografie oder die Digitalfotografie war gerade so in den allerersten Entwicklungsschritten, aber bei uns an der Hochschule noch nicht angekommen. Es gab noch kein Internet, was jedenfalls in der Allgemeinheit verbreitet war. Es gab natürlich keine Smartphones. Fotografieren war noch relativ aufwendiger Prozess. Das heißt, es war in der Regel eben chemische Fotografie. Und abgesehen von diesen technischen Entwicklungen in der Zeit hat sich natürlich auch vieles im Umgang mit den Bildern in der Öffentlichkeit, aber auch im Privaten getan. Wie hat das vielleicht eure Arbeit beeinflusst und auch eure Lehre hier an der Hochschule? Also wurden eure Arbeiten direkt von diesen Entwicklungen irgendwie verändert, also ich meine jetzt auch eure fotografischen Arbeiten und die Lehre?
Ich denke, das müsste eigentlich Wiebke beantworten, weil wie hat es das die Veränderung beeinflusst? Also ich kann nur mal sagen, wie es war, als wir hier anfingen. Und ich kam ja von der FH in Dortmund, freie Fotografie. Und wir hatten einen speziellen Umgang mit Fotografie entwickelt. Ich war da ja 10 Jahre und wir kannten uns inzwischen und wir suchten nach neuen Bildsprachen. Das war eigentlich so unser letzter Stand und diese Suche nach neuen Bildsprachen habe ich dann eigentlich hier mit nach Potsdam rübergenommen. Also auch die 16 Studenten, die ich zuletzt in Dortmund betreute, habe ich dann mit nach Potsdam gebracht und wir haben hier in den Panzerhallen, wo es durchregnete, also wir haben das Dach geflickt und wir haben die Wände so hergerichtet, dass auf die Bilder keine Steine fallen und so weiter und haben in den Panzerhallen hier eine große Ausstellung gemacht, die wir Schäfchen nannten, das ist der Titel einer Arbeit eines Studenten. Und es war experimentell und hatte zum Teil etwas damit zu tun, dass wir mit vorhandenem, aufgefundenem Bildmaterial gearbeitet haben. Die Bilder waren teilweise sehr groß, experimentell und teilweise ganz einfach Familienfotos zusammengestellt mit einer ganz bestimmten Haltung, eine Geschichte zu erzählen. Und ja, und das war so die erste große Herausforderung hier an der Schule, dass ich mich mit den Studenten aus Dortmund präsentiert habe. Und das hat natürlich auf die ersten Studenten sicher auch erstmal schon mal einen Eindruck gemacht, dass eine bestimmte Form der Fotografie präsentiert war.
Das war aber, entschuldige, wenn ich dazwischen frage, das war alles noch klassische chemisch entwickelbare Fotografie. Diese Suche nach der neuen Bildsprache war durch die Technik, also durch die Entwicklung in der Technik, noch nicht wirklich direkt beeinflusst?
Nein, überhaupt nicht. Also das war völlig klar, dass das alles analog war. Und hier war ja auch dann ein hervorragendes Labor, das Frau Tietze betreut und geleitet hat. Und wir haben die ersten Jahre absolut nur analoge Fotografie betrieben. Und die Studenten hatten aber schon die ersten Computer. Und ich habe mir das immer so angeguckt und habe gesagt, ihr drückt die Knöpfe und ich sag, wo es hin soll. Weil ich hatte überhaupt keine Lust, mich auf diese Knöpfe am Computer einzulassen. Es war also eine ziemlich große, sozusagen ein ziemlich großes Weggucken einfach. Also ich wollte mich darauf nicht konzentrieren, sondern ich war an den Inhalten interessiert und an der Weise, wie die Studenten sich bestimmten Sachen näherten. Und da konnte ich nicht auf die Knöpfe drücken.
Wiebke, als du zu uns gekommen bist, war die Situation wahrscheinlich schon eine andere.
Ja, also einmal war ich ja sehr glücklich, dass, wie Gisela schon sagte, sie das ja hier alles wunderbar aufgebaut und vorbereitet hatte. Und Renate Tietze war ja nach wie vor da als sehr patente genau. Werkstattleiterin. Und ich habe mir, bevor ich mich hier beworben habe, habe ich mir die Werkstätten angeguckt, weil es war für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Studierende hier, obwohl sie ja Gestaltung, Design studierten, im Gegensatz zu mir, die ich ja rein künstlerische Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert hatte, war es mir wichtig, dass sie wirklich ernsthaft und auf sehr hohem Niveau auch wirklich fotografisch arbeiten können. Und ich hatte auch diese Ausstellung Schäfchen damals gesehen, weil ich auch mit meinem damaligen Professor Arno Fischer eben nach Dortmund gefahren war. Also ich kannte Giselas Arbeit, auch ihre Lehre, den Ruf ihrer Lehre, hatte auch verfolgt, dass sie dann nach Potsdam gegangen ist. Und man muss aber dazu sagen, zu deiner Frage, Rainer, dass ja 2000 erst die ersten Digitalkameras aufkamen, mit denen man halbwegs Bilder machen konnte. Die hatten aber noch nicht wirklich, also für Fotografinnen und Fotografen noch überhaupt keinen Reiz, weil sie einfach so eine geringe Auflösung hatten. Das war vielleicht was, um irgendwie, wenn man was ins Internet stellen wollte, eine Aufnahme zu machen, da man ja noch kein Handy hatte, was fotografierte. Also insofern war das, auch als ich studiert habe, ich habe ja 97 Diplom gemacht, 2000 meine Meisterschülerin, war es eher so, dass uns da noch fasziniert hat, dass wir dann selber Farbe vergrößert haben, analog. Ja, also das muss man sich vor Augen halten. Also 97 habe ich mein eigenes Diplom im Farblabor vergrößert, analog, Nassverfahren. Und das war die Revolution, dass wir von der Schwarz-Weiß-Fotografie in die Farbe kamen, Ende der 90er. Also dass die professionelle Fotografie, künstlerische Fotografie auch die Farbe wirklich ernst genommen hat und in die Sprache oder eine Sprache in der Farbe gefunden hat. Und dass die digitale Fotografie interessant wurde, wirklich im professionellen Kontext, das kam erst wesentlich später. Und tatsächlich, als ich hierher kam, 2008, war klar, jetzt muss hier der Sprung ins Digitale gemacht werden. Und das war auch das allererste, was ich hier getan habe. Habe ja einen großen Antrag gestellt, dass wir wirklich hier eine Ausstattung sowohl mit digitalen Kameras bekommen haben, als eben auch das Drucklabor, was ja Klaus Keller hier schon aufgebaut hatte, dann eben auch wirklich für Fine Art Printing Fotografie eingerichtet wurde. Und wir haben ja die analogen Labore hier erhalten, was mir auch eine absolute Herzenssache war.
Unbedingt.
Unbedingt. Und gleichzeitig war es mir aber wichtig, dass die Studierenden eben auch ihre Sachen drucken können. Denn wir haben ja heute im Drucken viel mehr Möglichkeiten, auch was die Materialien angeht, dass man wirklich seine Bilder so wie früher im analogen Labor, teilweise ja auch heute noch im analogen Labor, eben dann im Drucklabor wirklich ausformulieren und ausarbeiten kann. Und ich glaube, das ist ein Teil, der sich eben überhaupt nicht verändert hat, dass das Fotografieren selbst, also das Sehen, das Aufnehmen, das Bilder machen, ist eben der allererste Schritt. Aber der nimmt ja nur einen ganz kleinen Teil in der fotografischen Arbeit ein. Und dann kommt man eigentlich, robbt man sich daran, wozu tut man das, was will man erzählen, mit welchen Mitteln will man das erzählen. Und dann kommen die ganzen Prozesse der Auswahl, der Zusammenstellung, der Nachjustierung, das nochmal anders anzugehen vielleicht. Und dann kommen Fragen, wie arbeite ich das überhaupt aus? Wie groß muss so ein Bild sein? Auf was für ein Material muss das sein? Hat das einen Rand? Was hat das für Kontraste? Was hat das für Tonwerte? Mhm. Also die Arbeit am Bild selbst findet dann eben nochmal statt. Und ob die jetzt analog stattfindet oder digital stattfindet, beinhaltet nur andere Möglichkeiten und natürlich auch andere Ergebnisse.
Aber ist das wirklich so? Also ich kann mir doch sehr lebhaft vorstellen, dass der Planungsprozess im Zusammenhang mit einem relativ komplizierten Vorgang der Entwicklung, ne? Also man hat das Bild eben erst nach dem Entwicklungsprozess parat, was man gerade aufgenommen hat, dass dieser Planungsprozess doch ein bisschen anders sein musste damals als heute, wo man doch im Grunde genommen aus der Situation des direkten Vorliegens des Bildes vielleicht dann doch anders arbeitet. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Manipulationsmöglichkeiten durch Software wie Photoshop, die es ja vorher auch nicht gab.
Doch, es gab genauso Manipulationsmöglichkeiten. Ja. Ich wollte noch mal eine Lanze für die analoge Fotografie und die Entwicklung im Labor brechen. Also einerseits, also hatte man seine Kamera und hatte die Filmröllchen. Und diese Filmröllchen waren ja geschlossen. Also zu, das war alles zu. Und dann fotografierte man. Und das latente Bild war auf dem Film, aber es war ein Geheimnis. Das heißt, ich bin während des Prozesses des Fotografierens nie ausgestiegen aus dem Sehen. Also ich gucke durch die Kamera und bleibe im Sucher. Also ich nehme die Welt wahr, aber durch den Sucher und ich steige nie aus und gucke hinten auf die Kamera, ja, wie ist denn jetzt das Bild? Das heißt, ich unterbreche meine Wahrnehmung gar nicht, sondern die Wahrnehmung geht eigentlich mit der Kamera in das fließende Geschehen oder auch in der Objektfotografie bin ich ja dann mehr im Fluss, indem ich mich um das Objekt herum bewege. Aber ich steige nicht aus und das ist ein vollkommen anderer Prozess, als wenn ich zwischendurch in die reale Wirklichkeit zurückgehe, nämlich in die, dass ich eine Kamera in der Hand habe und da hinten auf ein Display gucke. Das ist für mich eine ganz unsägliche Unterbrechung. Das macht mich ganz krank. Also wenn ich habe das natürlich auch inzwischen alles gemacht. Aber sowohl bei Reportagen in der sogenannten Realität wie auch in den Bereichen Theater oder Kunst, ich möchte nicht unterbrochen werden im Sehen. Ich möchte das nicht in Stücke hacken, sondern es ist in diesem Fluss. Und in diesem Fluss entstehen dann Sachen, die ich selbst manchmal bewusst gar nicht realisiere, sondern dann ist es. Aber ich weiß immer, das war's. Ja, das hat mich auch mit vielen Theaterleuten verbunden. Das war's jetzt. Also, aber das entsteht eigentlich, weil das Gehirn nicht gespalten ist, sondern es bleibt in der Wahrnehmung durch den Sucher und durch die Optik. Und das ist natürlich ganz anders. Ich möchte auch eine Lanze nochmal für das Labor brechen, weil dieses Geheimnis, was da auf den Filmröllchen war, ich kann mal ein Beispiel nehmen. Ich war flog nach New York und fotografierte das Art Festival fürs Art Magazin. Und das war natürlich also eine aufregende Sache. Ich hatte Freunde in New York, die ich aus der Kunstszene kannte. Charlotte Moorman zum Beispiel, namens June Pike und John Cage. Und ich fotografierte dann also 2 Wochen lang das Art Festival in New York. Und ich hätte da zwischendurch ins Labor gehen können. Die haben mir auch Labore in New York angeboten. Und irgendwie aber wollte ich da auch nicht aus diesem Fluss, aus dieser Wahrnehmung aussteigen. Und hatte dann beim Rückflug über den Atlantik dieses Geheimnis in der Tasche. Das waren 35 Filmröllchen und verschiedener, also Kodak. Und ja, ich hatte dieses Gepäck und es war unheimlich spannend natürlich. Auch so ein bisschen hatte man Angst, wenn man jetzt also sich davon entfernt hat und man hat dieses Geheimnis. Und was da wohl nun, ist das nun gelungen? Ja, also da, das ist dann so ein Nachdenken anschließend. Und na gut, dann kam ich in Hamburg an und da hatte ich mein PPS-Labor und dann ging das seinen Gang. Die Schwarz-Weiß-Filme habe ich immer selber entwickelt, die Farbfilme nicht. Und dann ist natürlich die Spannung im Labor, also du guckst, ich habe die dann immer am Vergrößerungsgerät erstmal jedes einzelne Bild im Negativ. Und ich konnte also so gut Negative lesen, dass ich wirklich wusste, ich musste keine Kontakte machen, ich wusste auf dem Negativ, was los war. Und ich meine, das ist so ein großartiger Raum gewesen, also von Emotionen auch und von Verbindung einerseits zu der Welt, die man also im Sucher hatte und dann dieses Geheimnis. Und das war sehr physisch, sehr körperlich und der ganze Körper war beschäftigt. Und wenn ich jetzt so ein Handy nehme, weiß ich überhaupt nicht. Also ich brauchte auch die Kamera als Körper, die anzufassen und drauf zu drücken und die Optik und all dieses, also die Körperlichkeit der Fotografie. Noch ein Satz vielleicht zum Schluss, was das Labor angeht. Also das Großartige war, dass man mit der Kamera, die war ja ein Teil von mir, also das war ja gar nichts mehr Fremdes, mit diesem vertrauten Gerät, aber man war nicht alleine. Und dann aber konnte man sich zurückziehen in diesen Raum mit der orangefarbenen oder roten Lampe. Und nächtelang habe ich da in Laboren gestanden und sich zurückziehen. Das heißt, auch das ist eine ungeheuer körperliche Tätigkeit gewesen. Also einerseits, ich kann hier gerade meine Arme nicht ausbreiten, aber sich zu öffnen für die Welt und dann sich wieder zurückzuziehen in sich selber und eben nicht die Konfrontation mit der Öffentlichkeit und 1000 Informationen zu haben, sondern dieser stille, spärlich beleuchtete Laborraum, hat eine ungeheure Geborgenheit angeboten und das war mein Zuhause. Es hat mich auch beruhigt, weil wenn du in der Welt rumrennst und Dings und was, bist du ja ausgesetzt auch und dann konntest du dich zurückziehen und ich denke, dass meine Fotografien das auch erzählen, einen Teil davon erzählen, dass ich meine Innenwelten mit der Außenwelt verbinden konnten, also Autorenfotografie, sage ich mal dazu, dass ich das durch diese Prozesse verbinden konnte.
Wiebke, wie gehst du mit diesem Blickwechsel um, den Gisela gerade geschildert hat? Also eben dieses, worauf Gisela Wert gelegt hat oder auch noch heute Wert legt, eben in der Welt des fotografischen Blicks durch den Sucher zu bleiben und dann aber da rausgerissen zu werden, wenn wir auf den Bildschirm schauen.
Ja, ich kann das wunderbar nachvollziehen, was Gisela da beschrieben hat. Und ich habe mich auch aus diesem Grunde in meiner eigenen Arbeit lange der digitalen Fotografie relativ lange verweigert, bis dann meine analoge Mittelformat eines Tages, als ich endlich, da war ich schon Professorin, halt einen Tag Zeit hatte zum Fotografieren und dann klemmte der Spiegel und ich konnte nicht fotografieren gehen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann nehme ich halt die digitale, die auch schon seit einem Jahr da lag. Und habe dann gemerkt, dass mich die Digitalkamera von ganz vielen Dingen, von Grenzen befreit hat, die ich vorher bei meiner analogen Mittelformat aus der Hand, mit der ich fotografiert habe, hatte. Also ich konnte plötzlich die Tiefenschärfe wählen, die ich wollte beispielsweise, konnte eben viel flexibler mit Lichtempfindlichkeit reagieren. Und auf die Weise habe ich gemerkt, gut, ich habe plötzlich bildnerisch den Freiraum, den ich mir vorher schon gewünscht hatte. Mhm. Und das hat mich dann bei der digitalen Fotografie bleiben lassen. Mhm. Und interessanterweise ist aber meine Art des Fotografierens die gleiche geblieben, insofern, dass ich gar nicht hinten drauf gucke oder teilweise nur bestimmte technische Kleinigkeiten korrigiere oder kontrolliere. Und dieser Punkt, auch zum Beispiel ganz wenig zu fotografieren, also ich drücke auch digital ein oder zweimal nur ab. Ja. Und das mache ich aber selbst mit dem Handy. Dieses Geheimnis muss man sich jetzt im Grunde entweder künstlich erhalten, indem man weiter fotografiert, aber sich nicht auf diese Unterbrechung einlässt. Mhm. Aber was da drin liegt, und das ist, glaube ich, viel spezifischer für unsere Zeit, ist, dass wir dieses ständige Problem der Ablenkung, indem wir sozusagen das schnelle Bildermachen haben, dass das Kontrollieren gleich möglich ist, dass wir nämlich das Kontinuum uns im Kopf schaffen müssen. Also das, was du beschrieben hast, dass man nämlich, wenn man nicht sehen kann, was auf den Filmrollen ist, dann muss man ja im Kopf zusammensetzen, was habe ich in der Reportage schon, ne? Was habe ich ein gutes Eingangsbild, was habe ich? Also ich muss über Wochen im Kopf zusammenbauen unter Umständen, wenn ich eine Geschichte erzählen will, was habe ich schon fotografiert, passen die Bilder zusammen, was fehlt mir noch, was für eine Art von Bildern. Und das passiert aber im Digitalen natürlich sowieso, weil wir heute so viele Bilder sehen. Und deswegen ist, glaube ich, in der Lehre ist auch so unglaublich wichtig, eben den Studierenden zu vermitteln, dass es nicht der Punkt ist, zu fotografieren und dann drauf zu gucken und sich sozusagen überraschen zu lassen und daraus entsteht das nächste, sondern die Aufgabe ist genau dieselbe wie in der analogen Fotografie, nämlich vorher im Kopf diesen Raum entstehen zu lassen und dann die Fotografie dahin zu entwickeln. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, weil das, was du vorhin gesagt hast, hat sich das Fotografieren dadurch nicht verändert, ist, was ich in meinen Kursen auch versuche zu vermitteln. Wenn ich kein gutes Licht bei meiner Aufnahme habe, dann wird es danach auch kein gutes Licht. Dann kann ich zwar Dinge heute viel einfacher reparieren als früher, aber es wird kein gutes Licht werden. Das heißt, es ist genauso wichtig, dass ich Situationen wahrnehme, sehe, dass ich Licht sehe, dass ich eine Idee von meinem Bild habe und dass ich dann die digitalen Mittel, die viel vielfältiger sind, als sie im Analogen waren, dass ich mir sie dann zu eigen mache und sie einsetze. Und dieses schöne Beispiel, wonach du auch gefragt hast, dass wir ja heute die Dinge natürlich auch vielfältiger manipulieren können, dass ich den Studierenden immer sage, guck deine Aufnahme an und überleg dir, was du verändern willst. Und dann geh in die Bildbearbeitung und guck nicht erstmal alle Möglichkeiten durch und sag dir, ach, das gefällt mir ganz gut oder das gefällt mir ganz gut, woraus nämlich eine Beliebigkeit entsteht. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese Führung sozusagen selber weiterhin zu übernehmen. Und ich glaube, nur die Herausforderung ist viel größer, weil wir uns noch in anderer Weise auch konzentrieren müssen, als das vielleicht früher der Fall war, wo uns die Mittel selbst diese Möglichkeit gegeben haben, weil wir es nicht sehen konnten. Ja, also es ist einfach eine noch stärkere Fokussierung.
Und erfordert mehr oder weniger Disziplin jetzt im Prozess? Ich meine, ich
glaube mehr.
Ich glaube für die Prozesse des Studierens. Ja. Also
auch für die Prozesse des Fotografierens. Ja, weil ich natürlich im Analogen durfte ich keine Fehler machen, weil, wie Bettina Müller mal so schön gesagt hat, es gibt eben im Analogen keine Apfel-Z-Taste.
Ich habe ja sehr viel für den Stern gearbeitet, einen ganz bestimmten Zeitraum. Gut, und da war es so, dass es ganz wichtig war, dass die Kadrage stimmte. Es wurden keine Ausschnitte gemacht. Es wurde der Rand der Negative mitgeprintet, sodass also das Foto in dem Moment, wo es gemacht war, das war das Bild. Und es dürften keine Ausschnitte gemacht werden. Das heißt, also man lernte das dann, die Kadrage so präzise zu machen, dass keine Ausschnitte nötig waren. Das war eigentlich der entscheidende Lernprozess. Auch in der Menge immer präzise Kadrage zu haben.
Und die Redaktion im Stern ist dann auch sorgsam damit umgegangen.
Ja, also die sind sehr sorgsam damit umgegangen und insofern konnte man mehr von Autorschaft sprechen. Also wenn das Bild präzise war, ohne Ausschnitte machen zu müssen, dann war das eine Setzung und das wurde akzeptiert. Das war der Blick, den ich auf die Dinge habe. Und damit wurde natürlich auch sozusagen deine Haltung gefordert. Also wie stehe ich in der Welt mit meiner Kamera? Wie also ich musste vorher sozusagen meine Haltung verinnerlicht haben, wie ich an Dinge herangehe, damit sich das, ohne dass ich darüber nachdenken muss, auf die Bilder überträgt. Also wenn ich fotografiert habe, habe ich nie irgendwas gedacht.
Wie ist das heute? Also ich habe einmal in der Redaktion der Tageszeitung die Erfahrung gemacht, die ja nun mit hochautomatisierten Redaktionsprogrammen arbeiten, dass dort sehr oft relativ nachlässig mit Bildern umgegangen wird zugunsten des Textes. Ja. Also wenn dann eben 2-3 Zeilen zu viel sind, dann wird schnell mal am Bild was abgeschnitten und so.
Ja.
Was müssen wir unseren Studierenden beibringen, um diese Qualität, die letzten Endes ja zu der Zeit, die du beschreibst, aus dem Redaktionsgeschehen herausgefordert würde?
Ja,
oder?
Aber auch aus dem eigenen, Man wollte bildrandbezogene Gestaltung.
Ja, aber wie halten wir das aufrecht?
Das kannst du gar nicht aufrecht erhalten.
Naja, auch das ist wieder eine Frage der Haltung und der Stärke. Ja? Ja. Und der Setzung. Also deswegen sind wir auch da bei ganz ähnlichen Themen. Also wenn ich eine bewusste Entscheidung für mein Bild treffe, so wie du die getroffen hast und wie du mit Leuten zusammengearbeitet hast, die das geachtet haben beim Stern. Das war auch in der Zeit mit Sicherheit nicht bei allen Tageszeitungen der Fall, sondern überhaupt nicht, sondern da trafen sich Leute, die überzeugt waren von einer bestimmten Qualität und von einer bestimmten Bedeutung des Bildes und auch von einer Verantwortung der Autoren.
100%.
Und da sind wir genau an dem Punkt, dass wir heute uns bewusst sind, dass wir eine Verantwortung tragen, wenn wir Bilder machen, Bilder zeigen, Bilder veröffentlichen. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, dass unsere Studierenden eben auch mit diesem Verständnis sozusagen, was für eine Macht auch natürlich in Bildern liegt, weil wir Bildern ja auch immer noch glauben, faszinierenderweise, glücklicherweise auch, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind. Und deswegen ist es für mich in meinen Kursen so wichtig, dass da sollen ja nicht nur Fotografinnen und Fotografen rauskommen, sondern auch vor allen Dingen Menschen, die mit Fotografie arbeiten. Das heißt, die sitzen ja auf allen Seiten als Redakteurinnen in Agenturen, als Auftraggeberinnen oder eben auch als Fotografinnen. Und dann zu lernen, Bilder zu lesen und zu wissen, warum sehen die so aus, was erzählen diese Bilder und auch gleichzeitig in der Lage zu sein, zum Beispiel Fotografie zu beauftragen, Fotografie auszuwählen und sich darüber bewusst zu sein. Welche Möglichkeiten dieses Medium hat, sehe ich als große Aufgabe in den Kursen.
Insofern dasselbe ist wie Haltung, eine Einstellung. Mhm. Einstellung ist insofern ganz gut als Begriff, weil das ja auch bei der Kamera eine Rolle spielt. Man stellt ja auch eine Kamera ein, also die Blende und die Belichtungszeit und so weiter. Und genauso wichtig wie die Einstellung einer Kamera ist natürlich die Einstellung, die ich mitbringe, also meine Haltung zu irgendwas. Und ich denke, dass die Aufgabe mehr und mehr eigentlich ist, ich habe das damals in vollem Umfang wahrgenommen, ist die Einstellung und die Haltung zunächst mal zu entwickeln. Und insofern finde ich nach wie vor, dass das Wichtigste beim Studium der Fotografie ist, den Menschen hinter der Kamera zu entwickeln. Also so viel wie möglich Wissen, Entscheidungsmöglichkeiten, ja, und das Temperament des Fotografen oder der Fotografin mit einzubeziehen. Mhm. Also ja, also die Entwicklung des Menschen hinter der Kamera ist das klar. Wichtigste.
Ist das der Weg und kann der überhaupt gelingen, dass Bilder, fotografische Bilder in diesem Meer von Fotos, in dem wir jetzt schwimmen, Leuchttürme bilden?
Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Die Frage ist nur, dass das vielleicht nicht zu allen Zeiten möglich ist. Also jetzt im Moment sind wir in einem solchen Umbruch, in einer solchen Überschwemmung und dazu noch die totale Verunsicherung durch Kriege und wie die Welt gerade tickt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, und da kann man auch in der Fotografiegeschichte Leuchttürme finden und das wird auch in Zukunft so sein. Es gibt immer Menschen, die intensiv ihre Innenwelt mit der Außenwelt verbinden. Und das ist auch ein Prozess, der ganz wichtig ist, dass man sich selbst nicht rauslässt. Das heißt, auch bei der Entwicklung von Studierenden ist es wichtig, dass die Leute sich selber kennenlernen. Also nicht nur die Welt da draußen, sondern auch ein Stück von sich. Aber das geschieht in der Regel in einem ganzen langen Leben. Ich würde sagen, dass ich mich heute durch meine fotografische Arbeit ganz wesentlich kennengelernt habe. Also es ist ja wie ein Spiegel. Ich habe auch mal einen Text geschrieben, Fotos sind Spiegel. Und es sind sie in gewisser Weise Spiegel der Seele. Und hier habe ich ein Buch mitgebracht von Wenders einmal. Der beschreibt das ja in sehr schönen, kurzen, kleinen Sätzen, wie sehr die Fotografie nicht nur nach außen fotografiert, sondern auch immer ein Bild des Fotografierenden macht. Und wenn es ein Foto furchtbar langweilig ist, dann ist der Mensch hinter der Kamera auch ein bisschen langweilig. Ja? Also ich sage das mal so blöd daher, aber es ist ein Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit und wenn man weitergeht, also der seelischen, psychischen Befindlichkeit von jemand und dem, was er fotografiert.
Ja.
Und ich meine, also das Wichtige ist, wenn wir jetzt von der Entwicklung von Menschen sprechen, was wir ja hier an Hochschulen tun, dass einerseits also die Bildung eine wichtige Rolle spielt und dass auf der anderen Seite aber die Entwicklung des Menschen hinter der Kamera ganz wichtig ist.
Ja, ich halte das auch für sehr wichtig. Liebe Wiebke, du hast in einem Nebensatz vorhin quasi erwähnt, du freust dich darüber, dass wir den Bildern noch glauben. In welcher Weise eigentlich? Also wenn es stimmt, was der französische Philosoph Jean Baudrillard schon in den 70er Jahren gesagt hat, dann hat sich eben dieses Glauben an die Bilder verändert, und zwar von einem Glauben an die referenzielle Kraft der Bilder, also etwas abzubilden, Wirklichkeit zu zeigen, hin zu einer Selbstbewegung des Glaubens an Welten, die unmittelbar in der Bildhaftigkeit stattfinden.
Korrekt.
Er hat dazu dieses wunderschöne Beispiel mit dem Weihnachtsmann gebracht und hat gesagt, also irgendwann kommen kleine Kinder dahin, dass sie merken, dass der Weihnachtsmann der Opa ist. Mhm. Und interessanterweise möchten sie trotzdem vom Weihnachtsmann beschenkt werden. Mhm. Also das Spiel der Zuwendung, was der Opa organisiert, in seiner positiven Wirkung mitzumachen.
Und noch darüber hinaus, glaube ich.
Und noch darüber hinaus, genau. So, wie gehen wir mit diesem Phänomen um? Oder wie gehst du in der Lehre mit diesem Phänomen um, dieses Loslösens der Zeichen von der Realität, ist eigentlich falsch, von der Referenzrealität?
Ja, da sind wir wahrscheinlich auch bei einem Generationsunterschied, also zwischen Gisela und mir. Also der Glaube an den Weihnachtsmann kommt ja auch daher, weil, denke ich, Kinder und nicht nur Kinder, weil uns auch Vorstellungen faszinieren. Also es gäbe so einen Mann, der da irgendwo mit 100 Rentieren und 1000 kleinen Helferlein für uns alle Geschenke herstellt, sozusagen. Mhm. Das heißt, wir suchen ja Geschichten, wir möchten ja anknüpfen an Dinge. Und deswegen sind wir auch bereit, also deswegen spielt der Weihnachtsmann weiter eine Rolle. Und ich glaube, dass es mit Bildern eben auch so ist. Bilder erreichen uns nach wie vor ganz direkt, emotional oder nicht. Und das hat nichts damit zu tun, eben mit ihrem Referenzcharakter, sondern es hat damit was zu tun, dass es Bilder sind, die entweder funktionieren und uns auf bestimmte Art und Weise, und darüber könnten wir jetzt lange reden, warum bestimmte Bilder uns erreichen und andere nicht. Genau da ist für mich nämlich der spannende Punkt, dass für mich ist nicht wichtig, ob heute jemand in einem Computerspiel fotografiert hat und das die Realität war, aus dem ein Bild stammt, oder ob es eine Fotografie ist, die eben durch ein bildgebendes Programm entstanden ist, sondern entscheidend ist, ob uns dieses Bild erreicht und beschäftigt. Und da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, dass es sozusagen seine eigene Wahrhaftigkeit hat und wir deswegen mit unserem Geist und mit unserem Gefühl auf dieses Bild einsteigen und letztendlich unsere Gedanken und Erfahrungen damit abgleichen und überprüfen. Also es geht wieder um Vorstellungen, es geht um Geschichten. Und es geht nicht darum, ob das Märchen wahr ist, sondern das Märchen erzählt uns etwas. Ja? Und für mich ist ja Fotografie von Anfang an, naja, sagen wir mal so, ab dem zweiten Studienjahr, ein ganz wichtiges Forschungsinstrument geworden, dass ich nämlich bestimmte Vorstellungen über die Welt, die ich hatte, mit Fotografie immer überprüft habe, indem ich rausgegangen bin und eine Vorstellung davon hatte, was ich erzählen will, was mein eigener Auftrag ist. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich finde diese Bilder aber nicht, weil die Welt nämlich gar nicht willig ist, das zu beweisen, was ich denke, sondern ich finde da draußen was anderes. Und deswegen mache ich auch andere Bilder. Und deswegen kam ich am Ende auch mit anderen Erkenntnissen nach Hause. Mhm. Und zeige dann auch andere Dinge, als ich erwartet habe am Anfang der Arbeit. Und das ist für mich das Entscheidende auch für die Studierenden, dass sie sozusagen eine Idee formulieren, was sie erzählen möchten und rausgehen, und sei es in das Computerspiel, rausgehen und versuchen, diese Bilder zu machen und dann der Welt und sich selbst letztendlich dabei auf die Schliche kommen. Und wenn sie das in eine Ernsthaftigkeit tun, dann können sie Bilder erzeugen, die eben bei anderen auch wirklich was auslöst. Und dann treten diese Bilder nämlich auch aus dieser Masse der Bilder heraus, wie du gesagt hast. Und deswegen glaube ich auch nicht mehr so stark an das Einzelbild, sondern ich glaube, die Dinge sind so komplex, dass wir eben inzwischen, wir brauchen Serien. Also Michael Schmidt hat es schon gesagt, ne? Funktioniert nur noch in der Serie, weil die Bilder sich selber gegenseitig unterstützen, weil sie sich kommentieren, weil der Kontext eine riesen Rolle spielt, der gebildet wird durch andere Bilder, durch Text, durch den Raum, wie ich Bilder zeige. Und dann können fotografische Arbeiten zu Leuchttürmen werden, die uns beschäftigen.
Und wie gehen wir nun mit der Gefahr um, die darin steckt. Also wenn es so ist, dass die Bilder diese Kraft haben, uns zu berühren, mhm. unsere Verlangen anzusprechen, mhm. unsere Träume mhm. anzusprechen, unsere Sehnsüchte, mhm. unseren Hass, mhm. Wie gehen wir mit den Gefahren um, die darin stecken? Denn das ist ja an sich eine große manipulative Kraft.
Ja, sicher.
Wie geht ihr mit diesen Gefahren um, die darin stecken?
Das ist genau, was Gisela sagte, die Entwicklung des Menschen also, hinter der Kamera.
Ja, ich würde sagen, also das, ich wollte noch mal was sagen, warum ich fotografiert habe. Da kommen wir dann letztlich an diesen Punkt. Also ich bin ja nun im Krieg noch geboren und mit in einer ungeheuren Verunsicherung, ohne Eltern aufgewachsen und es war so wie heute, also dieses Gefühl, nichts ist sicher und alles ist irgendwie in Bewegung und natürlich die Bomben und das alles, also das habe ich natürlich, konnte ich damals nicht aussprechen, weil ich ein Jahr alt war, aber es war diese Verunsicherung und ich habe dann, als ich etwas größer war, so in der Pubertät, habe ich angefangen zu schreiben, Texte geschrieben und Gedichte geschrieben. Und dann eben der erste Aufenthalt in Paris, da war ich so 17 und da hatte ich eine Kamera. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren und die homeless people auf den Straßen des jüdischen Viertels, das hat mich angezogen. Und das war ja nun in der Schule nicht vermittelt, im Elternhaus nicht vermittelt. Ich wusste nicht, die nationalsozialistische Geschichte kannte ich nicht. Und trotzdem fotografierte ich dann fast ausschließlich in diesen Wochen in Paris homeless people im jüdischen Viertel, was dann hinterher signifikant wurde. Und es waren auch sehr großartige Fotos, also wie so ein Sonnenstrahl auf so jemand scheint, durch die Häuser gefiltert, so ganz gezielt, auf jemand, der da auf dem Straßenpflaster schläft. Und das war eigentlich der Uranfang, wo ich sagen könnte, diese Bilder haben mich zur Welt gebracht, also in doppeltem Sinne, einmal in die Welt und dann aber auch mich zur Welt gebracht. Und ich habe das dann später eben nach dem Studium von Archäologie habe ich studiert, Kunstgeschichte und dann letztlich Fotografie. Und aber die Wurzel ist diese Wahrnehmung und in die Welt hineinzukommen, weil ich war sehr isoliert in der Kindheit. Und ich meine, das erzähle das in dieser Ausführlichkeit, weil ich glaube, dass die Menschen finden müssen, warum sie fotografieren. Also und dann erst können sie das verlängern oder dann bleiben sie dabei. Ich meine, ich bin jetzt 60 Jahre dabei und Fotografie ist immer noch meine Liebe. Dann gibt es natürlich viele andere Gründe, Fotografie zu machen, in der Werbung, also um Karriere zu machen, um Geld zu machen. Aber bei mir ist es einfach eine existenzielle Notwendigkeit gewesen. Es ist so ein bisschen wie bei Van Gogh, der malen musste, um sich ausdrücken zu können. Und ich will mich nicht mit Van Gogh vergleichen. Ich meine nur der Input, also diese Energie mit der Fotografie, ein Leben zu machen, ist dann, wenn es was mit Notwendigkeit auch zu tun hat. Also was sind die eigenen Bilder? Was spiegeln die zurück für dich? Und ich wollte die Welt verbessern. Ich wollte sie gut machen.
Das heißt, diese Gefahren, von denen ich sprach, sind im Grunde genommen nur über die Persönlichkeitsbildung abzuwenden.
Ja, nur.
Ja, ja. Ausschließlich. Nur. Mhm.
Hast du großartig
spannend,
zusammengefasst.
Spannend. die letzte Frage im Grunde genommen. Gibt es Selfies, die in eine Art Galerie gehören?
Ja, natürlich.
Und warum?
Naja, Selfies sind ja, wir waren gerade bei Van Gogh. Ich meine, das, wie viele Selfies hat Van Gogh gemalt? Selbstverständlich. Also Künstlerinnen und Künstler, Fotografinnen und Fotografen kommen auch immer wieder auf das eigene Ich zurück. Es kann auch sein, dass man einfach niemand anders zum Fotografieren hat, dass man mit sich selbst immer am freisten, also auch gnadenlosesten umgehen kann. Dafür kann es viele Gründe geben. Letztendlich ist man selbst nur genauso ein Untersuchungsgegenstand wie alles andere auch, würde ich sagen. Und insofern war das
Kommt drauf an, also auf die Qualität an.
Es kommt wie bei allem am Ende auf die Qualität an. Es ist relativ egal, ob ich einen Apfel, mich selber oder eine dramatische Szene fotografiere. Wichtig ist wieder die Haltung und was ich erzählen will.
Ich habe die Frage gestellt, weil die ein, aus meiner Sicht jedenfalls, ne, ein ganz entscheidendes Rezeptionsmuster von Bildern in unserer Zeit ein narzisstisches Muster ist. Und insofern, aber du hast natürlich, Wiebke, da völlig recht, dass das kein völlig neues Phänomen ist und auch kein Phänomen, was ausschließlich an die Fotografie gebunden ist. Aber worin wir uns jetzt massenweise üben, und zwar alle, Fotografen und Nicht-Fotografen und vor allen Dingen auch die Nicht-Fotografen. Also wir üben uns in großen Massen in dieser narzisstischen Selbstbestätigung. Und ja, soll man das fördern?
Also sind wir wieder am Anfang. Also ich denke, es geht um die Qualität. Also der Wolfram Hahn, den wir alle kennen, hat noch in seiner Studienzeit bei mir eine Serie von Selfies von jungen Leuten fotografiert, hat er fotografiert, wie sie sich fotografieren. Das war in seinem letzten Studienjahr. Und das ist nun ein bisschen spannender, wenn jemand anders fotografiert, der von sich ein Selfie macht. Also da kommen wir eine Ecke weiter in der Erkenntnis von dem und zeigen, an welcher Ecke das narzisstisch oder verzweifelt ist. Also kommt eine Differenz rein natürlich in dieser Beobachtung. Ich weiß nicht, ob man jetzt aus dieser Zeit so aussteigen kann. Ich denke, dass diese Unsicherheit riesig ist und im Moment und dass die Selbstversicherung dann über so Selfies läuft, ist vielleicht ein kleiner Heilungsprozess der Selbstvergewisserung, was ich im Grunde mit der ganzen Welt gemacht hat. Also ich habe die Welt fotografiert. Ah, du bist da. Ich habe einen Dialog gemacht mit der Welt und gesagt, ah, du bist da, du Welt. Und also bin ich auch. Also es hatte auch was von Selbstporträt. Aber sozusagen in der Vielfalt, wie die Welt ist oder wie ich sie, wie ich ihr begegnen konnte. Also ich habe auch mal bei manchen Bildern gesagt, vor allen Dingen bei Theaterbildern, wo die Konzentration auf meine Innenwelt größer war als bei den Reportagebildern in der äußeren Welt, habe ich gesagt, das sind Selbstporträts. Da ist nicht Eva Mattes drauf oder Ulrich Wildgruber, sondern das bin ich in dieser Situation, genau dieser Moment. Und es ist ein Stück Selbstversicherung. Aber wenn wir jetzt mal auf die Handyfotografie kommen, das ist sehr äußerlich. Also das geht so auf so eine Oberfläche aus und es zeichnet eigentlich ein Bild der schnellen Zeit, des Schnellens. Und das war eben in der analogen Fotografie auch, das wollte ich vorhin schon noch sagen, die Zeit hat eine große Rolle gespielt. Also wir haben vom Labor gesprochen, wir haben von den Rollen gesprochen. Also Körperlichkeit und Zeit hatten wir. früher mit der analogen Fotografie. Und jetzt gibt's immer weniger Zeit. Und dann sehe ich, wie die Mädchen an der Ecke stehen mit dem Stab und dem Selfie. Und ja, es ist sehr äußerlich, meines Erachtens. Also, und dann gibt es natürlich Leute, die damit ganz anders arbeiten, den Goldin zum Beispiel. Also es hat es immer gegeben, aber nicht jetzt in dieser oberflächlichen Form. Und das können wir nur jetzt im Zeitgeist zuschreiben, der ewigen Schnelligkeit, der keine Zeit für Reflexion und der Druck, der in der Zeit ist.
Also was ich sehr spannend finde im Moment, wenn wir jetzt bei dieser Amateurverwendung von Fotografie sind, die du angesprochen hast, dann ist es die, dass diese Verknüpfung von Fotografie und Erinnerung sich für mein Gefühl im Moment gerade stark aufhebt. Weil was ganz spannend ist, was passiert, dass nämlich die immer mehr ja die Fotografie wirklich was mit Gleichzeitigkeit zu tun haben. Wir wissen, dass immer noch der Moment vergangen ist, der auf dem Bild gesehen ist. Das hat sich nicht gezeigt.
Er vergeht nie.
Aber dadurch, dass es gleich geteilt wird und dafür auch gemacht ist und dann oft auch verschwindet, ja, weil wir oft ja keine haptischen Bilder mehr haben, die in Fotoalben sind oder so. Was ich ganz interessant finde, da zu fragen, was passiert da gerade eigentlich, wenn wir in eine Zeit gehen, wo wir vielleicht dann gar keine Bilder mehr haben aus der Kindheit oder weil die Bilder eben auch unglaublich vergänglich sind, weil sie nur auf Speichermedien gespeichert sind, ja, die nicht mehr lesbar sind oder in Clouds sind, die dann wirklich zur Wolke geworden sind oder wie auch immer. Also da, glaube ich, liegen gerade ganz tiefgreifende soziokulturelle Veränderungen drin.
Was ich toll finde, wenn du sagst, die Cloud, die dann wirklich zur Wolke geworden ist. Genau das. Ja, also das sind Verluste.
Ihr Lieben.
Ja.
Ganz herzlichen Dank.
Seid ihr schon fertig?
Wir sind jetzt fertig.
Ich hatte noch so viel auf dem Schirm.
Haben wir so, ich glaube, wir könnten jetzt noch mindestens fünf Stunden
wir
reden miteinander.
Jetzt noch.
Sie hörten den Podcast Design 30 der Fachhochschule Potsdam. In der Folge Fotografie. Gisela Scheidler, Wiebke Löper und Rainer Funke. Redaktion Adam Mattes und Jonas Köhler. Produktion, Aufnahme und Arrangement Niklas Dahlmann. Musik Linus Langkabel.